Ja, was ist es, das die Kirche uns zu bieten hat? Vor einigen Jahren veröffentlichte eine Neugründung, also eine Gemeinde, ein Video im Internet, auf dem wurden Menschen auf der Straße angesprochen und sie wurden gefragt, es wird jetzt eine Kirche gegründet, wie soll die sein? Und da gab es ganz unterschiedliche Antworten. So eine interessanterweise eine ältere, so eine gestaltene Dame sagte, ja, ich finde, die Kirche sollte einfach Spaß machen. Und zwar jung und alt. Das sollte allen gefallen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Andere meinten, dass die Kirche auf keinen Fall weltfremd sein solle. Das soll etwas mit dem Leben, mit den Menschen und ihrer Wirklichkeit zu tun haben. Es soll etwas mit der Zeit zu tun haben, in der wir leben. Andere wiederum sagten, da sollte etwas verständlich gesprochen werden und auf die Menschen zugehen und ihnen dienen. Alle diese Erwartungen, die da gesagt wurden, die entsprechen eigentlich natürlichen Bedürfnissen von uns Menschen. Ohne Freude verkünden wir. Jeder, der sich von der Wirklichkeit entfernt, der wird nicht lange leben können. Und einige sagten auch noch, es sei ganz wichtig, dass die Gemeinschaft in der Kirche gepflegt wird. Auch das entspricht einem Bedürfnis, Grundbedürfnis von uns Menschen, denn in der Einsamkeit, auch darin verkünden wir. In der Kirche, da kommen Menschen zusammen, die alle diese Bedürfnisse haben und mit diesen Bedürfnissen leben. Das Erste, die Kirche in der Zeit. In der Kirche kommen nicht nur Menschen zusammen mit Bedürfnissen, sondern Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die Bedürfnisse, die in der Zeit aktuell sind. Üblicherweise meinen wir, dass sich unsere Zeit von jener der Reformation völlig unterscheide. Wenn wir so darüber nachdenken, wie diese Zeit aussah, dann denken wir, das war das finstere Mittelalter. Die Pest wütete in den Städten Europas. Die Mächtigen, die bekämpften sich gegenseitig und schickten ihre Heere, um Krieg zu führen vor den Toren Wiens. Da standen die Türken. Man befürchtete nicht nur das Ende des Abendlandes, wie es heute manchmal gesagt wird, sondern man befürchtete das Ende der Welt. Das sei nun gekommen. Menschen, die ständig den Tod vor Augen hatten, durch Krankheit, durch Kriege, die hatten die Kirche auch wirklich nötig, sagen wir. Ja, es ist nötig, dass die Kirche ihnen Mut zuspricht, dass sie ihnen Hoffnung gibt, dass nach diesem Leben hier auf der Erde das noch etwas kommt. Aber was ist mit den Menschen, die nicht ständig bewusst den Tod vor Augen haben, denen es gut geht, die ein ausgefülltes Leben haben, denen ihr Leben gefällt? Was hat die Kirche jedem Menschen zu bieten? Tatsächlich haben wir ein sehr einseitiges Bild, wenn wir so von der Zeit der Reformation denken, dass damals einfach nur der Krieg herrschte und die Pest und dass die Menschen vermutlich im Kot gingen durch die Stadt und alles ganz schrecklich war. Tatsächlich war damals eine Zeit des Aufbruchs. Trotz der Bedrohung der Türken, trotz der vielen Auseinandersetzungen, gab es einen Aufbruch in Europa. Vor allem im Süden. Im Süden machten Maler, Bildhauer und Architekten durch ihre Werke von sich reden. Sie knüpften am Schönheitsideal und an der Macht, dem Ausdruck der Macht und der Größe der Antike an. So wurden herrliche Paläste gebaut, herrliche Statuen geschlagen, man kann die heute ja noch besichtigen und auch Bilder gemalt, wie lange nicht, so präzise und so schön. Man kann auch die heute besichtigen, denken wir an die Mona Lisa in Paris. Ja, es wurde alles geschaffen. Es war eine Zeit, in der man sich über die Schönheit freute. Eine Zeit, in der man sagte, genieß doch das Leben. Es war eine Zeit, in der die Wissenschaft florierte. Die Menschen machten viele Entdeckungen. Entdeckungen in der Mathematik und Geometrie, auch da knüpfte man in der Antike an. Entdeckungen, indem man die Botanik und die Anatomie erforschte, wie noch nie zuvor. Und man ergründen wollte, was die Welt zusammenhält. Man gab sich nicht mehr zufrieden, was die Kirche lehrt, sondern man wollte wirklich wissen, wie das ist. Ein bisschen nach der Reformation kam ja dann diese kopernische Wende, wo Kopernikus entdeckte, Moment, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt. All das, das entstand zu dieser Zeit. Der Grund der Optik und der Beobachtung der Natur, diese wurden zur Zeit der Reformation gelegt. Und da gab es den Buchdruck. Der Buchdruck, der machte es nun möglich, dass die Gedanken und Ansichten, die an einer Universität in Europa entdeckt wurden, dass die an anderen Orten auch verbreitet werden konnten. Was also in Italien, in Florenz und in all diesen Universitätsstädten entdeckt wurde, das wurde verschickt schnell bis ans nördlichste Ort, bis nach Uppsala in Schweden, und auch dort las man, was diese Italiener entdeckten, und man forschte weiter an ihren Forschungen. Es war ein wahrhaftiges Informations- und Forschungszeitalter. Außerdem entwickelte sich der Handel sehr gut. Der Handel in ganz Europa war wie noch nie zuvor. So gelangten auch Bürger in den Städten zu Reichtum und Einfluss. Es war nicht nur noch der Adel, der die Welt lenkte, sondern auch die Bürger konnten an der Regierung teilhaben, so etwa die Zünfte in Zürich, die hatten großen Einfluss. Das war das Bürgertum, das sich eine gewisse Arbeit und Handel aneignete. Die reichen Kaufmänner, die importierten dann Rohstoffe und ließen sie auf dem Land von der einfachen Bevölkerung veredeln. Denken wir an die Stoffe, die gewoben wurden. Irgend in einer Bauernstube gab es dann noch einen Webstuhl, und da wurden Stoffe gewoben. Es gab auch Drucksachen, die in Auftrag gegeben wurden in Bauernfamilien. Da gab es Druckereien, kleine, und da wurden diese mühselige Arbeit des Setzens und Druckens in den Druck in den Bauernstuben gemacht. Die Folge von dem war, dass auch die einfache Landbevölkerung zu Geld kam. Das hat es noch nie gegeben, dass der Wiese da war. Durch Fleiß, klugen Wirtschaften und Sparsamkeit konnte so auch die einfache Bevölkerung zu einem bescheidenen Reichtum gelangen. Wenn wir diese Seite betrachten, der Welt, wie sie damals war, dann merken wir, dass es viel Ähnlichkeit gibt mit unserer Zeit heute. Natürlich gibt es Dinge, die übertreffen wir bei Weitem, und doch gibt es hier so manche Parallelen. Auch heute leben wir wieder in einer Zeit, wo man viel Wert auf Kultur legt. Man zieht Schönheit der Wahrheit vor. Den Genuss der Wirklichkeit oder die Vorstellung, die Imagination der Richtigkeit. Das sind Dinge, die genossen werden heutzutage. Die Wissenschaft macht ebenso beeindruckende Fortschritte, Erforschung der Krankheiten und Erforschung weiter in unserer Welt. Es scheint so, als ob die Kirche gar nicht mehr nötig sei, um irgendwie zu erklären, warum es Leben gibt und wie das Leben sei. Und auch heute, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, leben wir wieder in einem Kommunikationszeitalter. Auch heute werden die Neuigkeiten, die irgendwo entdeckt werden, ganz schnell, fast unmittelbar, stellen diese Informationen auf der ganzen Welt zur Verfügung. Das Internet verbindet die ganze Menschheit. Das hat begonnen mit den Universitäten, und heute kann jeder mit einem Anschluss, und das im Westen fast alle Menschen, die können mitlesen und erfahren, was in den Universitäten Amerika, was da entdeckt wird, oder irgendwo in Afrika, wo über da diskutiert wird. Wir haben Anteil an allem, was die Menschen beschäftigen, wie noch nie. Und auch heutzutage ist wieder mit Fleiß, klugem Wirtschaften und Sparsamkeit ist es möglich, zu gewissem Reichtum zu gelangen. Manchmal denke ich auch, es ist viel zu einfach, es ist ganz einfach, es ist nicht mehr so mühselig, wie die bauen ihren Stuben, sondern ja, wir leben in einem ziemlich großen Wohlstand. Damals und heute stellte sich diese Frage, ja, was hat die Kirche mir zu bieten? Die Menschen wollen nicht nur von einem herrlichen Jenseits träumen, sondern ja, die Dinge der Erde genießen. Niemand will einfach das Weltbild der Kirche aufrechterhalten. Vielmehr wollen die Menschen sich selbst überzeugen, wie die Welt zusammen, was die Welt zusammenhält. Was kann die Kirche in einer solchen Situation noch leisten? Was kann sie für ihre Zeitgenossen bedeuten? Wie muss sie gestaltet werden? Das war ja die Frage in dieser Videoumfrage. Wie muss sie gestaltet werden, damit sich die Menschen für sie interessieren? Das Zweite, die Gestalt der Kirche. Immer wieder meinen Menschen, sie müssen eben der Kirche eine bestimmte Gestalt geben, um Menschen zu gewinnen. Sie auf eine bestimmte Art gestalten, die Gottesdienste, die Kirchenhäuser, all das muss eine Gestalt haben, damit Menschen sich überhaupt interessieren. Die Reformation, diese Zeit, wo überall herrliche Bauwerke errichtet wurden, da lag es nahe, dass auch die Kirche, die römische Kirche damals sagte, das soll bei uns auch so sein. Das ist die Herrlichkeit, die an die Unterzeit gepflegt wird, das wollen wir auch. Und der Papst Julius II., er hielt sich als ein Fürst, ein weltlicher Fürst, und lebt in Rom, und seine Kirche ist in die Jahrhunderte gekommen. Sie war berühmt für ihre Mückenplage. Es herrschte eine große Mückenplage in dieser Kirche im Vatikan. Und ja, da gab es auch kein guter Ort, wo dieser Papst dann begraben werden konnte. Und darum nahm er sich vor, die größte und schönste Kirche auf der ganzen Welt aufzurichten und zu bauen. Er sollte diesem Bischof von Rom als ein angemessenen Ort dienen, wo er begraben werden konnte, damit die Menschen sich an ihn erinnerten. Und es soll ein angemessenes Gebäude sein, wo die Menschen beeindruckt werden von der Herrlichkeit und Macht der Kirche. Darum wurde dieser Plan gefasst, den Petersdom zu bauen. Mehr als 100 Jahre wurde daran gebaut. Die Auseinandersetzung mit den Wissenschaften, ja, da, wir kennen einige Geschichten, da wollte die römische Kirche nicht so mithalten. Sie hat Menschen eingesperrt, die etwas behaupteten, was sie nicht glaubten. Erst vor kurzem wurde Galileo Galilei rehabilitiert von der römischen Kirche, dass seine Entdeckung jetzt doch gilt. So, sie hielt da nicht mit, aber sie hatte doch etwas Eigenes, etwas Besonderes, etwas, was nur sie kannte und kennt. Davon haben die Väter die letzten Samstag und kurz, auch heute, schon berichtet. Das ist der sogenannte Schatz der Kirche oder wird auch der Gnadenschatz genannt. Diesen Schatz, das ist das Besondere, das die Welt nicht sieht, das die Welt nicht kennt, und den kann nur die römische Kirche erklären. Ja, das stimmt tatsächlich, der kann nur die römische Kirche ganz erklären. Andi und Kurt haben da schon etwas erklärt, ich werde auch noch etwas hinzufügen. Die Lehre der römischen Kirche sagt heute noch, dass Christus alle Gnade erworben hat durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Durch ihn ist es möglich, hat Kurt gesagt, ist es möglich, dass wir gerettet werden. Es ist möglich, dass unsere Sünden, die wir tun als Christen, gesühnt werden können. Das ist ein Unterschied in der Lehre. Wir werden, die römische Kirche sagt, der Mensch wird getauft und bei dieser Taufe wird die Erbsünde von ihm abgewaschen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mensch ganz ohne Sünde, ganz rein und würde direkt ins Paradies gehen, wenn er da stirbt. Nach dieser Zeit, ja, da sündigen wir. Und diese Sünden werden nicht durch die Taufe gewaschen. Die müssen dann noch abgegolten werden. Und dazu sind die guten Werke da. Dazu braucht es noch eine Sühne. Dazu ist das Fegefeuer dann. Davon hat Kurt Vetter letzten Samstag berichtet. Das Fegefeuer, das ist dann, das reinigt dann von diesen Sünden, die dann noch begangen werden. Diese Sünden müssen von den Menschen wieder gut gemacht werden. Jesus gab die Möglichkeit, dass diese Sünden gut gemacht werden, aber der Mensch muss diese Möglichkeit in sich verwirklichen. Oder es heißt in der römischen Kirche, diese Möglichkeit muss für den Menschen fruchtbar werden. So ist also das, was Christus getan hat, ist wie eine unreife Frucht, so ein harter Apfel am Baum, und dann durch das Gute, das der Mensch tut, wird diese Frucht reif und dann wird ihm die Strafe erlassen, die im Fegefeuer oder hier auf der Erde noch geleistet werden müsste. Nun, das wäre die Frage, wann habe ich genug gute Werke getan, damit genug von dieser Gnade mir gehört und ich nicht mehr bestraft werde nach dem Tod? Ich nicht mehr lange Zeit ins Fegefeuer muss und da lange leiden muss. Wie viel soll da getan werden? Was ist die Lösung dafür? Die römische Kirche lehrt auch das heute noch, dass es Menschen gibt, die Heiligen im Allgemeinen, und Maria im Besonderen, dass es Menschen gibt, die mehr tun, als dass sie selbst nötig haben. Das ist die Definition eines Heiligen in der römischen Kirche. Sie haben mehr gute Werke getan, als das für sie nötig war, um direkt nach dem Tod ins Paradies zu Christus zu kommen. Nun, diese guten Werke, die fruchtbar werden, da wurde fruchtbar, was Christus getan hat, das kann nicht einfach verpuffen. Sondern, so sagt dann die Kirche eben, da gibt es ein Konto dafür. So eine Art Sparkonto. Das wird da abgelegt und jetzt, wenn jemand anders kommt und um Vergebung bittet, dann kann er von diesem Schatz erhalten. Das ist der Schatz. Das sind die guten Werke, die fruchtbar wurden, die sind da bereit. Das ist ein Apfel, wieder ein Apfel der Versuchung für die Menschen. Da gibt es Vergebung für dich, die wurde erworben. Der fromme römische Christ, der betet ja auch, in seinem Gebet grüßt er Maria und sagt, du voller Gnade. So heißt es im Ave Maria. Du voller Gnade. Das heißt, du hast so viel Gnade für uns erworben, dass es auch für mich reicht. Das ist der Grund, warum die römischen Christen auf Maria vertrauen, auf sie hoffen. Sie hoffen an den guten Werken, die sie getan hat, Anteil zu erhalten. An diesem Gnadenkonto etwas, von diesem Gnadenkonto auf ihr Konto gut geschrieben zu bekommen. Und dann müssen sie nicht mehr so lange leiden im Fegefeuer. Die Priester verwalten diesen Schatz, die Kirche, die Priester sind die Abgeordneten der Kirche und die können dann in der Beichte den Menschen etwas zusprechen von diesem Schatz. Ja, sie erlassen die Sünde. Sie erlassen die Sünde und sagen, du wirst nicht bestraft für ihn. Du kannst auf dieses Konto vertrauen. Du kannst darauf vertrauen, dass Maria und die Heiligen schon für dich das Gute gewirkt haben. Und da, aus diesem Konto, aus dieser Verwaltung, da kommen dann all diese sehr, sehr seltsamen Lehren, dass nämlich der Mensch zum Beispiel, Luther spricht das an, in den Thesen, dass der Mensch gar nicht bereuen muss, wenn er nur darauf vertraut, dass er zu diesem Konto gehört und dass ihm da die Gnade zugeschrieben wird. Das ist nicht so wichtig, dass du vertraust, sondern du sollst dazugehören. Alle diese Lehren kommen daher, die Kirche verwaltet es und sagt es den Menschen zu. Und wenn wir nun die geschichtliche Situation und das, was die Kirche da lehrte, zusammensehen, da merken wir, wie unheimlich da alles zusammenpasste, dass der Ablasshandel entstehen konnte. Da war die Kirche, die einen riesen Bau unternehmen wollte, der viel zu teuer war, um irgendwie bezahlt zu können. Da musste Geld herbeigeschafft werden. Zuerst wurde die Spenden der Kirche, überall auf der Welt wurde der Peterspfennig gesammelt. Der war eigentlich einmal dafür gedacht, dass die Armen unterstützt werden konnten. Zuerst wurde dieser Peterspfennig dafür genommen, um den Petersdom zu bauen. Und dann später, ja, da musste noch mehr gesammelt werden. Und jetzt war es in der Zeit, in der die Menschen zu einem kleinen Reichtum gekommen waren. Da, sie hatten Geld überhaupt. Und genau zu dieser Zeit bot man den Menschen an, ihr braucht nicht zur Beichte zu gehen. Ihr braucht nicht hinzugehen und jede einzelne eurer Sünden zu bekennen. Ihr wisst ja gar nicht, ob ihr alles bekennt habt. Es gibt eine andere Möglichkeit. Die Kirche verkauft euch eine Zusicherung des Papstes, dass eure Sünden gesühnt sind. Dass euch genug angerechnet wird von diesem Konto, das die Kirche verwaltet. So traf es sich zusammen. Da war die Möglichkeit, die Menschen hatten Geld, da war die Lehre, die Kirche verwaltet den Schatz und da waren auch die Menschen, die denken, ja, das ist wirklich viel einfacher, als zum Beistuhl zu gehen, es ist viel einfacher, als dann für jede Sünde zu beten oder eine Wallfahrt zu unternehmen, sondern da konnte einfach die Zahlung erledigt werden, das ist ein bisschen wie Online-Banking heutzutage, dann kann einfach die Zahlung erledigt werden und dann ist alles abgegolten. Die Kirche hat die Gestalt gewonnen damals, die den Menschen passte. Und zwar den Menschen, die sich versammelten zur Kirche, die hatten Angst vor dem Tod und die wurde geschürt von den Ablasspredigern. Angst davon, wie sie vor Gott stehen werden in der Ewigkeit. Und sie passte auch den Menschen, dem Bischof in Rom, der sich einen Namen machen wollte. Der so ein Renaissance-Fürst sein wollte und ich dann hielte. Genauso, wenn auch nicht in der gleichen Art und Weise, aber doch manchmal ganz erschreckend ähnlich, wird heute versucht, der Kirche eine Gestalt zu geben. Auch heute werden Gotteshäuser und Gottesdienste wieder gestaltet, damit sie Eindruck machen. Wir sind weit, weit, weit über das hinaus, dass es einfach einen Ort geben muss, wo die Christen sich versammeln können. Denken wir an die Christen in Rom, die haben sich in den Katakomben getroffen. Das ist ein schönes Wort für die Grabstätte. Da lagen Knochen und Leichen herum. Da haben sich die ersten Christen getroffen, weil sie einfach keinen anderen Ort hatten. Wir sind weit über das hinaus, dass wir einfach einen Ort brauchen, sondern wir wollen diesen Ort gestalten, beeindruckend machen, damit die Menschen sehen, wie groß Gott ist, wie viel Segen er gibt und wie beeindruckend er und unser Glaube ist. Wieder sollen die Zeitgenossen, unsere Zeitgenossen beim Eintritt in die Kirche beeindruckt sein. Es wird die Kirche und der Gottesdienst so gestaltet, dass es den Menschen vertraut ist. Es wird Musik gespielt, die genauso tönt, wie alles, was im Radio jeden Tag zu hören ist. Die Menschen sollen in eine vertraute Umgebung kommen. Und schließlich spricht da jemand vor der Gemeinde von den Erfahrungen, von seinen Erlebnissen mit dem Glauben, vom Segen, den Gott ihm geschenkt hat, von den Möglichkeiten, wie es möglich ist, ein gesegnetes und glückliches Leben zu führen, was wir uns doch so sehr wünschen. Ein solcher Gottesdienst, solche Gebäude, das passt wirklich wunderbar in unsere Zeit. Genauso wie einst der Petersdom in Rom, genauso einst wie die Verkündigung des Ablasses. Es ist genauso wieder eine reife Frucht, die vor den Augen steht und die uns von der Wirklichkeit, vom wahren Schatz, wie Kurt es gesandt hat schon, und Luthers nennt in Thesen, vom wahren Schatz der Kirche ablenkt. Damals wie auch heute waren unglaublich hohe Summen an Geld nötig, um das zu finanzieren. Diese großen, beeindruckenden Gotteshäuser, all die Dienste, all die Technik, all diese Gestaltung, die in den Kirchen gegeben wird, das alles kostet so viel Geld. Und da erschrecke ich manchmal, wenn ich das beobachte und sehe, wie mancher Petersdom aufgerichtet wird. Aufgerichtet, um die Menschen zu beeindrucken. Wie die Prediger des Wohlstandes uns sagen, wenn du nur genug Geld gibst, dann wird dich Gott segnen. Wieder haben wir einen Ablass, der gepredigt wird überall auf der Welt. Gib nur Gott dein Geld, sähe es, er wird dir dann mehr zurückgeben, als du dir wünschst. Gib nur etwas Geld und Gott wird dir dann mehr Vergebung oder so viel Vergebung anrechnen, wie du brauchst. Wieder gibt es einen Ablasshandel. Und wieder wird die Gemeinschaft sehr, sehr betont, wie damals. Die Gemeinschaft wurde betont, du hast Anteil an der Sühne, die die ganze Gemeinschaft für dich erworben hat. Darum musst du zur Kirche gehören. Und genauso wird jetzt wieder die Gemeinschaft betont. Du wirst Glück und Zuversicht und Geborgenheit finden, indem, dass du dich zur Kirche zählst. Wir sagen, es ist unbedingt nötig in der heutigen Zeit, wo jeder nur vor seinem Smartphone oder seinem Computer sitzt und wo wir nur von den Menschen auf digitale Art und Weise erfahren, was sie tun, was sie denken, aber einander gar nicht mehr treffen. Es ist doch sehr wichtig, dass die Kirche so einen Ort bietet, wo die Menschen sich treffen können, sich austauschen können, sich ermutigen können, einander helfen können. Und man sagt, das ist das Christentum. Das ist gelebter Glaube. Die Gemeinschaft soll gestärkt werden. Und doch soll es genug Offenheit geben, damit jeder auf seine Weise dazugehören kann. Wieder gibt es eine Einschränkung, komm einfach zur Gemeinschaft, aber da kannst du bleiben, wie du bist. Du musst dich nicht ändern, du musst dich bereuen, du kannst einfach dazugehören und wirst von Gott gesegnet. Das Dritte, Fragen an die Kirche. Fragen an die Gestalt der Kirche. Nicht alle Zeitgenossen Luthers waren blind für die Machenschaften der Kirche. Ein ganz im Gegenteil. Da wurden manche, Luther nennt es, vorwitzige Fragen gestellt. Die Menschen haben das nicht so hin und hatten Fragen. Der Reformator, so wie Kurt es auch gesagt hat, war immer noch überzeugt, dass der Papst es gut meint und dass mit der Kirche vieles gut ist. Und darum schrieb er in der 50. These, man soll die Christen lehren, wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablasspprediger wüsste, sähe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als dass sie mit Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würde. Luther war sich gewiss, ja, der Papst ist das geistliche Oberhaupt der Kirche und er würde sein Vorhaben aufgeben, wenn er wüsste, unter welchen Umständen dieses Geld zusammengetragen wurde. Die Ablasshändler, diese Prediger, die machten nämlich den Menschen das Fegefeuer heiß. Sie sagten, sie schmückten das aus, wie die Leiden dann sein werden, dann nach dem Tod, und wie sie leiden werden. Sie nahmen den Menschen alle Gewissheit, dass sie auf Christus vertrauen sollen, sondern sagten ihnen, da wirst du hinkommen, da wirst du leiden, da in dieses Feuer, da wirst du geworfen. Darum trat Luther auf und trat Luther ein. Was es für ein Elend ist, dass den Menschen die Sicherheit, den Glauben, die Hoffnung auf Christus genommen wird und stattdessen ihnen Unsicherheit dargeboten wird. Offenbar hatten aber nicht alle Zeitgenossen Luthers eine so hohe Meinung vom Papst. Einige sagten, und Luther nimmt da einige von diesen vorwitzigen Fragen auf, und These 86 heißt es, warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Krösus, nicht wenigstens die eine Kirche St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als dem der armen Gläubigen? Diesen Leuten war es klar, dass dieses Bauprojekt ein Prestigeprojekt des Papstes war, und darum verglichen sie den Papst mit den persischen Königen, mit dem Krösus, der sich durch diese herrlichen Bauten einen Namen macht, und ja, der es bis heute bekannt ist. Genauso gibt sich der Papst, und er gibt sich auch so reich, in Wahrheit war er das ja überhaupt gar nicht, er konnte das alles nicht bezahlen, er gibt sich so, ja, wenn er sich schon so gibt, dann soll er auch dafür aufkommen, dass er sich selbst einen Namen macht. Auch die Lehre vom Gnadenschatz, die die Kirche verwalten soll, diese blieb nicht einfach widerspruchslos. In der These 82 heißt es, warum räumt der Papst nicht das Fegefeuer aus, um der heiligsten Liebe und höchsten Not der Seele willen, als aus einem wirklichen Grund, da er doch unzählige Seelen loskauft, um des unheilvollen Geldes zum Bau einer Kirche willen, als einem sehr fadenscheinigen Grund. Die Menschen appellierten, so, wenn der Papst es wirklich gut meinen würde mit den Gläubigen, dann würde er doch alles dafür tun, dass sie nicht in dieses Fegefeuer geraten. Er würde doch alles dafür hingeben, dass sie davon erlöst werden. Warum nur droht er ständig mit dieser Strafe? Und es gab sogar Situationen, da hat man sich diese Ablassbriefe, wie sie hießen, gekauft, mit dem Siegel des Papstes, wo stand, alle deine Vergehen, die sind gesühnt. Und nach einigen Jahren hieß es, ja, dieser Brief, entschuldige, der ist nicht mehr gültig. Du musst ja einen neuen kaufen. Und genau das wird hier angesprochen. Warum bloß macht das der Papst, wenn er doch es gut meinen würde, würde er doch alles daran setzen, dass die Gläubigen gerettet werden und nicht wieder in ein neues Elend kommen. Wenn Maria und die Heiligen doch schon so genug getan haben und dieser Schatz doch da ist, dann muss er doch unter den Heiligen und unter den Gläubigen verteilt werden. Warum sollten wir dann etwas dafür bezahlen? Auch das eine weitere Frage. Und eine letzte, denke ich, Bemerkung war, These 56, der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablass austeilt, ist bei dem Volke Christi weder genügend genannt noch bekannt. Das war wirklich so eine geheimnisvolle Lehre, die die Menschen kaum durchschauen konnten. Was ist genau? Wo ist genau dieser Schatz? Und wie bekomme ich jetzt da Anteile? Was macht den Unterschied, wenn ich meine Sünden bereue wirklich? Komme ich dann nicht zu diesem Schatz? Komme ich nur zu diesem Schatz, wenn ein Priester es mir sagt oder wenn ich so ein Dokument kaufe? Wie ist es genau? Und tatsächlich wurde gar nicht so genau von diesem Schatz gesprochen. Sondern es war nur wichtig, dass die Menschen kommen und die Ablassbriefe kaufen. Es war nur wichtig, dass dieses ganze System funktionierte. Wenn aber doch die Menschen sich auf etwas verlassen müssen, dann müssen sie doch das kennen, was ihnen da gegeben wird, worauf sie vertrauen müssen. Das war alles nicht so wichtig, sondern nur die Finanzen für den Petersdom. Das sind einige Fragen, die an die Gestalt der Kirche gestellt wurden, und es gibt auch heute Fragen, die wieder an die Gestalt der Kirche gestellt werden können, genauso vorwitzig, wie die zu Luthers Zeiten waren. Hier einige Fragen zur heutigen Gestalt. Warum sollte ich in die Kirche gehen, um Musik zu hören, die mir gefällt? Warum kann ich nicht genauso mit meinen Freunden in ein säkulares Konzert gehen und dort die Musik genießen? Oder wenn die Kirche behauptet, eine besondere Gemeinschaft bilden zu können, warum gibt es dann so viel Streit und Auseinandersetzung, Missverständnis und Rangelei in den Gemeinden? Warum kann ich mir nicht gerade so gut einen Verein aussuchen, wo ich beitreten kann und dort Kameradschaft und Gemeinschaft pflegen? Wenn das ist, was ich nötig habe, warum muss ich dann zur Kirche gehen? Oder auf welche Weise kann die Kirche mich unterstützen in meinem Leben? Ja, warum soll ich zur Kirche gehen? Warum kann ich nicht gerade so gut zu einem Ratgeber oder einem Guru, einem indischen Guru besuchen und ihm Rat für mein Leben fragen? Warum soll ich hingehen und einen Pfarrer fragen? Oder wenn die Christen tatsächlich von Gott gesegnet sind, warum gibt es dann noch Kranke und warum leiden Menschen auf der Welt, die auf Gott vertrauen, wegen ihrem Glauben? Warum haben sie Hunger oder sind irgendwie in einem anderen Elend? Das alles sind vorwitzige Fragen. Und diese Fragen werden durchaus gestellt, genauso wie zur Zeit Luthers. Wieder sind diese Fragen den Menschen, ja, den Gläubigen irgendwie peinlich. So, das war der römischen Kirche peinlich, diese Frage. Und das sind sie auch heute. Irgendwie stellen sie uns im Glauben in Frage. Ja, und es gelingt uns nicht ganz, eine befriedigende Antwort zu geben, offensichtlich, wenn wir an der Gestalt der Kirche, wie sie gepflegt wird heutzutage, festhalten. Es reicht auch nicht, einfach zu behaupten. Das Papsttum, das mit dem Bau einer beeindruckenden Kirche und dem Verwalten eines geheimnisvollen Schatzes und dem Handel mit dem Ablass beschäftigt war, die fanden keine Antwort. Das Schweigen macht eben deutlich, dass es ihnen peinlich war. Und darum schrieb Luther in der 90. These, diese äußerst peinlichen Einwände der Laien nur mit Gewalt zu unterdrücken und nicht durch vernünftige Gegenargumente zu beseitigen, heißt, die Kirche und den Papst gerechter der Feinde auszusetzen und die Christenheit unglücklich zu machen. Es ist also unbedingt nötig, dass eine Antwort gegeben wird. Kirche ist eine wichtige Sache, so sagt Luther. Kirche ist eine wichtige Sache. Darin finden die Christen ihr Heil, ihre Seligkeit. Darauf hoffen sie. Und wie schlimm ist es nun, wenn durch die Gestalt der Kirche und das Handeln der Kirche die Glaubwürdigkeit der Kirche zunichte gemacht wird? Worauf sollen dann die Menschen hören? Worauf sollen sie vertrauen? Und genau darum reicht es nicht einfach zu behaupten. So reicht es auch heute nicht einfach zu behaupten, ja, wir brauchen die Gemeinschaft. Das ist das Wichtigste. Ja, wir haben doch einen Gott, der segnet. Das ist das Wichtigste. Es reicht nicht. Sondern wir müssen tatsächlich eine Antwort geben. Und das ist der vierte Punkt. Das Evangelium ist die Antwort. tut. Peter, er hat auch schon vom Evangelium gesprochen und selbstverständlich muss ich das auch machen. Das Evangelium ist die Antwort. Das hat Luther festgehalten. Darum ist es auch natürlich, dass jeder Referent vom Evangelium redet, der von den Thesen redet. Die Wahrheit musste ans Licht. Es musste wieder klargestellt werden, was das Christentum wirklich ausmacht. Und da gab eben dieser Pfarrer aus Wittenberg, dieser Doktor der Theologie, eine überraschende, einfache Antwort. Ich lese noch einmal die 62. These. Er schrieb: Der wahrhafte Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Das ist der Schatz der Kirche. Das ist das, was die Gemeinschaft der Kirche von allen Gemeinschaften unterscheidet. Das ist das, was die Kirche von allen Gemeinschaften, die Erkenntnis pflegen, unterscheidet. Es unterscheidet sie von allen Lehren der Philosophie und der Religionen, die es auf der Erde gibt. In ihm wird offenbart zuerst, dass der Schöpfer der Welt herrlich ist. Darum nennt es Luther das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Es gibt einen herrlichen Schöpfer. Gott ist absolut herrlich. Er überstrahlt alles. Er überstrahlt auch unsere Bauten, alle unsere Herrlichkeit, alle Schönheit, die wir darstellen und die wir genießen können auf dieser Welt. Gott ist viel, viel herrlicher. Er ist absolut heilig. In ihm sind keine Fehler, keine Bosheit. Er kennt keinen Mängel, noch Mangel, noch hat er es nötig, dass irgendjemand ihm hilft. Er lässt sich von nichts und niemandem hinters Licht führen. Er kennt alle Wahrheit und alle Dinge zu jeder Zeit. Und dieser herrliche, vollkommene, allwissende, allmächtige und gerechte Gott, der beurteilt nun die Menschen. Vor ihm kommen wir Menschen zu stehen nach dem Tod. Nicht irgendein unpersönliches Feuer, das irgendwo lodert und das uns noch etwas reinigt von den Sünden, sondern von diesem herrlichen Gott, dem herrlichen und heiligen. Sein Urteil ist ganz bestimmt richtig und gerecht. Er ist nicht wie die Götter, die wir Menschen uns ausdenken. Die Götter, die sich irgendwie täuschen lassen oder die sich mit irgendwelchen Opfern gütig, günstig stimmen lassen, die dann schon unsere Sünden noch vergeben und es schon noch gut machen mit uns. Nein, Gott ist absolut gerecht. Was ist aber der Maßstab von seiner Gerechtigkeit? Was ist der Maßstab, mit dem dieser Gott, dieser heilige Gott, die Menschen beurteilen wird? Er hat es in der Bibel offenbart. In den 10 Geboten gibt Gott eine kurze Fassung. Eine kurze Fassung, eine umfassende Fassung von seiner Gerechtigkeit. Und in der ganzen Schrift wird dann diese Gerechtigkeit genauer erklärt. Durch die Geschichte Israels erfahren wir zum Beispiel, was es bedeutet, Gott nicht als alleinigen Gott zu haben, Götzendienst zu tun. An der Geschichte Israels erfahren wir, wohin dieser Götzendienst führt, nämlich vom Gott weg zur Gottlosigkeit, zur Liebe und zur Verehrung von allem anderen Möglichen auf dieser Erde. Immer wieder wird berichtet, dass sich Menschen eigene Vorstellungen von Gott machten, sogar vom Ewigen eigene Vorstellungen machten und damit das Gebot übertraten, sich kein Bild zu machen, auch wenn es nur in Gedanken ist. Auch diese Vorstellungen, Bilder und Gedanken leiten von dem einen wahren Gott weg ab. Christus lehrte seine Jünger dann weiter, dass auch jener mordet, der Zorn in seinem Herzen hegt gegenüber einem Nächsten. Nicht erst der den Mord ausführt und sich am Leben seines Nächsten vergreift. Er lehrte auch, dass die Unreinheit, die Gott verachtet, nicht erst beim Ehebruch getan wird, sondern schon, wer die Blicke lustvoll schweifen lässt. Ja, Gott ist der Heilige. Und Gott ist der Ewige, der Allwissende, Gott ist Geist, er sieht nicht nur das, was wir wirklich tun. Es ist nicht wie eine Überwachungskamera, die uns den ganzen Tag filmt und dann sieht, das hat er getan, das hat sie getan, so hat sie gehandelt, so hat er sich verhalten. Sondern er weiß auch um unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Pläne. Alles, was uns beschäftigt. Und all das wird er auch beurteilen. Nun, wie stehen wir vor diesem heiligen Gott? Der Apostel Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 3, Vers 23, dort heißt es wörtlich: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Während Gott herrlich und vollkommen ist, fehlt uns Menschen, uns allen, diese Eigenschaft. Und dies erklärt auch, warum wir von Gott getrennt sind. Dies erklärt auch, warum wir uns zur Sünde verführen lassen. Und dies erklärt auch, was Gott, wie Gott uns und unser Leben beurteilen wird. Er wird uns bestrafen. Es ist das Evangelium von Gottes Herrlichkeit. Luther spricht aber nicht nur vom Evangelium von Gottes Herrlichkeit, sondern das allerheiligste Evangelium ist auch das Evangelium der Gnade, von Gottes Gnade. Es ist die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit und die Gnade des Allmächtigen. Von den Sündern, die alle Herrlichkeit verloren haben, schrieb dann der Apostel Paulus weiter, eben sie haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. In Römer 3, Vers 24, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gottes Gnade, und das ist ein wichtiger Punkt, den Paulus hier anspricht, kann nicht erworben werden. Weder durch Spenden an die Kirche, noch durch irgendwelche Tat. Der Glaube ist es, der reuigen Sünden die Gerechtigkeit schenkt. Der Glaube ist es, der diese Gnade erwirbt. Den Glauben, von dem Kurt Vetter sprach, den Gott uns schenkt. Dieser Glaube bringt es mit sich, dass unsere alle Sünden vergeben werden. Die Strafe, die ist auf Christus. Das Evangelium ruft Menschen auf das zu vertrauen, was Christus getan hat. Er ist der Sündlose, das vollkommene Opfer, das die ganze Strafe für die Ungerechtigkeit bezahlt hat. Wer auch auf ihn vertraut, gewinnt Anteil an seinem Werk. Es braucht nicht das Mitwirken der Menschen. Es muss von uns nicht mehr verwirklicht werden oder fruchtbar gemacht werden. Es ist bereits vollkommen da. Es gehört uns bereits durch den Glauben. Kein Mensch kann etwas leisten, was Christus vollbracht hat. Er ist der reine, sündlose. Er ist Gottes Sohn. Er hat alles vollkommen getan. Und dann hat er am Kreuz auch gesagt, es ist vollbracht. Es ist fertig. Abgeschlossen. Das Heil für die ganze Welt, das Heil für all jene, die zu ihm gehören, das wurde da erworben. Es ist vollbracht. Und genau darum muss die Kirche schlicht und einfach diese Botschaft verkündigen. Das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und der Gnade Gottes. Das ist der Schatz der Kirche. Der Wert und der Nutzen der Kirche ist, dass sie das verkündigt. Wenn man also fragt, was hat die Kirche mir zu bieten, dann muss es das Evangelium sein. Alles andere sind nur Abklatsch, alles andere sind nur Kleinigkeiten, Dinge dieser Welt, die beeindrucken können, ja, die sogar von dieser Wahrheit ablenken. Die Kirche muss zurück, sie muss zurück zu Luthers sein und sie muss auch heute wieder zurückfinden, dass dass der Schatz der Kirche des Evangeliums, das muss verkündigt werden. Es ist eine Täuschung, wenn die Kirche Menschen beeindrucken will. Alle irdische Herrlichkeit wird vor dem ewigen Gott verblassen, verblasst jetzt schon. Alles, was auf Erden bewundert wird, kann von den Menschen selbst ja auch erreicht werden. Genügend Zeit, Weisheit und Kraft kann das erreicht werden. Aber das, was Gott tut, das kann von keinem Menschen erreicht werden. Es ist eine Täuschung, Menschen aufzurufen, sich auf andere Menschen zu verlassen. Das wird deutlich gesagt in dem Psalm, Psalm 118, Vers 8. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht verlassen und nicht sich verlassen auf Menschen. Wenn alle Menschen, so wie es der Apostel Paulus schreibt, doch Sünder sind und nichts von der Herrlichkeit haben, dann kann doch kein einziger Mensch uns etwas von dieser Herrlichkeit geben, die wir dann brauchen. Er hat sie nicht, sondern Christus hat sie und sie wird ihm zugerechnet durch den Glauben. Es ist also ganz offensichtlich eine Lüge zu behaupten. Die Kirche verwaltet da einen Schatz, da gibt es einen Überfluss und du kannst daran teilhaben. Der Schatz ist Christus und sein Werk. Es ist auch eine Täuschung zu meinen, Gottes Gnade könne auf eine andere Art und Weise als durch den Glauben gewonnen werden. Zum Prophet Samuel sagte zu dem König Saul, als er sich nicht an Gottes Weisungen hielt: Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Nun scheint es mir, dass die Menschen sehr geneigt sind, genau wie Saul, einen anderen Weg und Zugang zu Gott zu finden. Irgendetwas anderes zu finden, womit wir Gottes Segen gewinnen können oder Gottes Gnade gewinnen können, irgendetwas wieder gut machen. Gott will, dass wir hören. Hören auf sein Evangelium und uns auf ihn verlassen. Es ist eine Täuschung, wenn die Kirche, so wie heutzutage in vielen Gemeinschaften, nur den halben Schatz des Evangeliums verkündigt. Nur von der Gnade spricht und von Gottes Herrlichkeit schweigt. Man meint, nicht zu hart sein zu dürfen mit den Menschen. Sie werden doch erschreckt, wenn sie von dem heiligen Gott erfahren. Sie müssen doch eingeladen werden, ermutigt werden, auf Christus zu vertrauen, der uns so sehr liebt. Sie zu schonen bedeutet, ihnen den Grund zu nehmen, tatsächlich auf Christus zu vertrauen. Ist schon gut, schon in Ordnung mit dir. Du bist schon ein geliebtes Kind von Gott. Warum soll ich noch auf Christus vertrauen? Warum habe ich noch nötig, dass mir irgendetwas vergeben wird? Es ist eine Täuschung, den Menschen vorzugaukeln, in erster Linie menschliche Gemeinschaft zu brauchen. Unterstützung, einen Zuspruch von Menschen nötig zu haben. Das alles kann das zentrale Bedürfnis der Menschen nicht stillen. Das Bedürfnis, zum Schöpfer zu gehören. Die Kirche kann ihre Glaubwürdigkeit nur dann gewinnen und auch behalten, wenn sie von dem spricht, was ihr anvertraut ist. Und treu das bezeugt, was ihr anvertraut ist, das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von der Herrlichkeit und der Gnade Gottes. Das gilt auch, wenn die Menschen dieses Evangelium so nicht ganz verstehen. Oder es sie hindert, das anzunehmen. Luther wusste das auch, dass das Evangelium vom Willen Menschen nicht angenommen werden will. Und so schrieb er in der 63. These, dieser Schatz, vom Schatz des Evangeliums ist die Rede, Dieser ist zu Recht allgemein verhasst, weil er aus Ersten Letzten macht. Das Evangelium macht aus Ersten Letzten. Das Evangelium macht aus jedem Menschen, die meinen, doch gut vor Gott zu stehen. Doch gut vor Gott zu stehen, dass mit ihnen doch schon ziemlich alles in Ordnung ist und Gott nur sie einfach empfangen kann, weil sie so viel Gutes getan haben. Die müssen ganz hinten anstehen, weil sie Christus nicht haben. Auf Christus nicht vertrauen. Nein, das Evangelium ist ganz umgekehrt. Es macht aus den letzten Ersten. Jene, die bekennen, ich bin ganz in Schuld und ich brauche die Vergebung meines Herrn. Ich habe nichts zu bieten, aber mein Herr ist mir alles. Meine Gerechtigkeit, er hat alle meine Sünden gesühnt. Diese Menschen, die das bekennen, die wird Gott empfangen. So wie es Kurt schon gesagt hat, wer dieses Schatz verlässt und sich irgendetwas erdichtet, der hat nichts dazu gewonnen, sondern wird den gesamten Schatz des Evangeliums verlieren. Das ganze Heil, die ganze Sünde, alles, was Christus geleistet hat. Ich schließe mein Referat mit nur drei Thesen, nicht 95. Drei Thesen zum Nutzen der Kirche. Drei Thesen, was die Kirche sich heute wieder vornehmen sollte und was ihr die Glaubwürdigkeit zurückgeben kann. Das erste, die Kirche muss ihren Schatz kennen. Nicht nur davon wissen, sondern wirklich kennen. Sie muss das Evangelium bewegen. Statt sich mit sozialer Gerechtigkeit, dem Weltfrieden oder der Frage nach einem erfüllten und gelungenen Leben zu beschäftigen, muss es ihr erstes Interesse sein, das Evangelium von Jesus Christus zu kennen. Das Evangelium zu bewegen und mit diesem Evangelium zu leben. Das zweite, die Kirche muss dieses Evangelium verkündigen. Das scheint uns eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber das muss gesagt werden. Diese Botschaft muss verkündigt werden. Gerade dann, wenn die Botschaft von Herrlichkeit Gottes verhasst ist, verachtet ist, dann muss sie gesagt werden. Es gibt nichts, was den Menschen Gott näher bringen kann, als dass ihm gesagt wird, du bist sündig und gefallen und du brauchst Christus. Die Menschen sich ärgern, auch diese Menschen brauchen dieses Evangelium. Es ist falsch, uns auf den Zuspruch von Menschen zu verlassen. Wir brauchen Gottes Zusage, das er gibt im Evangelium. Und die Kirche ist aufgerufen, diese Zusage zu verkündigen und keine eigene zu geben. Und das dritte, die Kirche muss auf alle Dinge verzichten lernen, die Menschen beeindruckt. Das ist ein großer Schritt. Wir müssen auf alle Dinge verzichten lernen, die Menschen beeindruckt. Alle diese Dinge, diese schönen und beeindruckenden Dinge, die führen so schnell dazu, dass vom eigentlichen Kern des Evangeliums abgelenkt wird. Vielmehr muss die Kirche Sorge tragen, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen und das herrliche Heil, vom herrlichen Heil in Christus erfahren. Alles Blendwerk muss weggeschafft werden. Die Kirche braucht eine neue Bescheidenheit. Bescheidenheit in ihrer eigenen Einschätzung. Nicht, weil wir groß und herrlich sind und unsere Gebäude strahlen und unsere Gottesdienste Menschen gefallen, nicht darum werden Menschen gerettet, sondern weil wir einen herrlichen und großen Gott haben, der ein herrliches und großes Werk an uns Sünder tut. Wir brauchen eine neue Schlichtheit. Schlichtheit, einfach dieses Wort, dieses Evangelium zu sagen. Einfach zu bezeugen. Zu bezeugen, was anvertraut ist. Und der Kirche ist das Evangelium von Jesus Christus anvertraut. Sie muss gern zu Füßen ihres Herrn Platz nehmen und hören, was er sagt. Gerne demütig zu Füßen ihres Herrn bleiben und bezeugen, wie viel Heil er gibt. Wenn die Kirche diese Thesen berücksichtigt, dann kann sie den Menschen nützen. Sie kann dann nützlich sein, wenn sie das Heil dieses Herrn bekennt. Und dann wird sie davon bewahrt werden, ihre Mitmenschen zu täuschen und irgendetwas anderes als das Evangelium ihnen vorzuhalten. Der Herr gebe der Kirche Weisheit und Kraft, bei der Wahrheit zu bleiben und auch dies in dieser Zeit ihm zur Ehre zu dienen.